gehe davon aus, dass man mich schon hört. Und ich hatte recht. Vielen Dank, Benjamin, Benny. Ja, ich habe heute Morgen beim Gebet vom Lobpreisteam und Joachim war da, die Leitung, für den Gottesdienst gebetet und gebetet, dass Gott hier ist. Und ich habe den ganz starken Eindruck, er ist hier. Ein Grund dafür ist, dass interessanterweise ich mich vorhin noch gefragt habe, was ich denn zur Einleitung sagen soll. Und vielen Dank, liebe Florenz, lieber Peter, für das, was ihr gesagt habt, denn das passt wie die Faust aufs Auge. Dazu bitte ich die Präsentation, die ich für heute vorbereitet habe, einmal zu starten. Heute soll es um unsere Vision gehen. Die Florenz hat gerade erzählt von einem Instrument, das gespannt wird. Gespannt, damit der Ton später ein Wohlklang ist. Und der Peter hat davon erzählt, von einer Winterlandschaft, die zu einer Frühlingslandschaft wird. Ja, genau darum geht es ja, eine Vision. Wir haben eine Vision von einem Instrument, das einen Wohlklang haben soll und eine Vision vom Frühling. Die teilen wahrscheinlich jetzt schon viele wegen der Masken und wegen vieler anderer Dinge, aber darum geht es heute. Heute geht es darum, dass wir uns oft in unserem Leben an einem Zustand sehen und wir wollen dort nicht bleiben. Wir wissen, da gibt es was anderes, da gibt es Wohlklang, da gibt es Frieden, da gibt es Frühling, da gibt es Wärme. Warum passt es zu unserer Predigtreihe? Und wir sind gerade in einer Predigtreihe oder Predigtserie Aufbruch und Erneuerung. Und heute soll es genau darum gehen, um unsere Vision, also um das, worauf wir blicken, drei Gründe, jetzt alles auf Jesus zu setzen. Drei Gründe, jetzt alles auf Jesus zu setzen. Wo sind wir gerade in unserer Predigtreihe? Ich kann das selber machen, habe ich mitbekommen. Ich habe hier... So. So, perfekt. Wo sind wir gerade in unserer Predigtreihe? Der Joachim, links oben, Hashtag 1, hat über die Sehnsucht gesprochen. Die Sehnsucht... nach vorne zu kommen, die Sehnsucht aufzubrechen. Und ich habe das hier auch ein bisschen dargestellt, damit ihr die Verbindung zu unserem heutigen Thema versteht. Diese Sehnsucht ist nicht irgendwie irgendeine Sehnsucht, sondern die Sehnsucht hat einen Inhalt. Und darum soll es heute gehen. Diese Sehnsucht hat was damit zu tun, was Gott uns sagt und was er in seinem Wort sagt und wie seine Zukunft für uns aussieht. Über diese Sehnsucht hat Joachim gesprochen und es ging stark um das Wie. Wie komme ich los? Der Dave hat im zweiten Teil unserer Predigtreihe über Götzen gesprochen. Ich habe das hier als ein Einfahrtverbotenschild, ist das, glaube ich, dargestellt. Also etwas, was uns irgendwie trennt. Es ging um Götzen und da möchte ich heute noch mal ganz kurz drauf eingehen. Und es ging auch um die Frage, okay, was trennt uns denn auf diesem Weg zu der Vision? Der Anton hat dann letzte Woche, und wir hatten eine Taufe, von den Menschen gesprochen, die diese Vision schon im Herzen haben und nach vorne laufen, auf diese Vision zu. Aber wir haben uns noch nicht wirklich gefragt, warum eigentlich dieser Aufbruch? Was ist der Unterschied zwischen jetzt und dann? Was ist der Unterschied zwischen keiner Spannung im Instrument und Spannung im Instrument? Und dieser Wohlklang, darum soll es heute gehen. Und ich habe auch gehört, dass diese Predigtreihe, und Joachim sagte, dass er noch nicht weiß, wie lange sie geht, zumindest nächste Woche noch weitergeht. Dazu auch schon mal eine herzliche Einladung. Ich möchte, bevor ich euch vorstelle, welche Punkte ich heute mit euch anschauen will, noch ein, zwei Gedanken mit euch teilen, damit ihr mitgehen könnt mit diesem Thema. Ich habe dieses Jahr schon persönlich und auch bei anderen Menschen sehr verzweifelte Situationen erlebt. Situationen, wo du absolut nicht weißt, wie geht es weiter. Drucksituationen, Spannung, wie wenn die Geige aufgespannt wird, wo du denkst, wo soll denn das hinführen? Die Saite reißt doch gleich. Und das Wichtige ist, dass eine Vision, und deswegen solltest du heute gut zuhören, genau in diesen Situationen dir Kraft und Orientierung gibt. Ohne Vision ist das ganz, ganz schwierig. Wo ist denn deine Sehnsucht ohne Vision, ohne Orientierung? Du brauchst Orientierung und das besonders in einer verzweifelten Lage, wo du dich festhalten kannst. Ein anderes Problem, das wir oft haben, ist Ablenkung. Wir werden oft abgelenkt von anderen Dingen, die eigentlich nicht wichtig sind. Und um unterscheiden zu können, was dich ablenkt und was wirklich wichtig ist, brauchst du eine Vision, ein Bild von der Zukunft, von dem du sagen kannst, da will ich hin. Und darin entscheidest du, was ist wichtig für mich und was nicht. Ich möchte es kurz ausführen. In der Arbeit, in der Organisation, in der ich arbeite, machen wir gerade einen Visionsprozess. Weil wir haben gemerkt, dass wir ganz, ganz viele verschiedene Sachen machen. Und wir machen hier was und da und da und da und wir verlieren manchmal den Überblick. Und wir haben festgestellt, wir brauchen Fokus, wir brauchen Vision, sonst haben wir gar keine Entscheidungsgrundlage. Du brauchst für dein Leben eine klare Vision, eine Entscheidungsgrundlage für das, was du Tag ein und Tag aus tust. Deswegen solltest du heute genau zuhören. Ich möchte noch ein Beispiel bringen, das sehr deutlich ausdrückt, was für eine Kraft Vision hat und was für eine schlimme Situation es ist, wenn es keine Vision gibt. Wir haben zurzeit auf dieser Welt eine Situation, wo Menschen einerseits sehr stark von diesem Virus betroffen sind und andererseits Menschen auf der ganzen Welt. Und man spricht von ungefähr 100 Millionen Menschen, die durch die Situation, weil die Wirtschaft eingebrochen ist, in humanitäre Not kommen. Das heißt nicht irgendwie, die sind jetzt ein bisschen krank oder denen geht es mal nicht so gut, sondern die haben eine akute Lebensgefahr. 100 Millionen Menschen. Und natürlich sind viele dieser Menschen in Ostafrika oder im Sahel oder auch in Indien zum Beispiel. Und viele dieser Menschen, die haben noch nicht Zugang zu digitalen Medien. Aber wenn ihr mal ein paar Jahre zurückdenkt, dann seht ihr, was es für Auswirkungen hat, wenn ich auf einmal eine Vision habe. Viele Menschen, immer mehr Menschen, haben Zugang zu digitalen Medien und sind nicht mehr eingeschränkt, sondern sie bekommen eine Vision von dem, wie Leben aussehen kann. Und das schickt sie los, aus einer verzweifelten Situation in eine neue Zukunft. Das treibt dich an. Und für uns, oder was wir jetzt in dieser Predigtreihe schon gesehen haben, und es war auch beim Dave ganz, ganz stark das Thema, das ist, dass wir uns angeschaut haben, wo stehen wir eigentlich? Und wir müssen erkennen, wo wir stehen, um uns orientieren zu können, wo wir hingehen wollen. Wir müssen wissen, was die eigentlichen Probleme sind und wie es eigentlich sein könnte, damit wir uns auf den Weg machen können. Und darum, um diese Vision soll es heute gehen. Was noch ganz, ganz wichtig ist für uns, wir können nur eine Vision haben, wenn wir das stelle ich oft fest, wenn es darum geht, Visionen tatsächlich, ich beschäftige mich eben viel damit, auf einen Punkt zu bringen. Und oft sind Visionen sehr, sehr schwach und ärmlich, weil sie nämlich von deinem eigenen Horizont ausgehen. Es ist nicht wirklich eine Vision zu sagen, ich will mal in 7 Jahren will ich so einen Bizeps haben. In einer gewissen Weise ist es eine Vision, aber wem bringt das was? Wem bringt das was? Eine Vision, die muss irgendwie ein bisschen mehr bringen für die Gesellschaft, für die Leute. Und wisst ihr was? Wo viele oder wo wir ganz leicht falsche Visionen machen können, ist, wenn wir glauben, unsere Vision wird von dem gespeist, was ich mir täglich denke oder von dem, was sich irgendwelche schlauen Menschen auf dieser Welt denken. Das Entscheidende bei der Vision ist, dass sie von Gott kommen muss. Und deswegen hat er uns sein Wort, die Bibel, gegeben. Und wisst ihr was? Er hat uns nicht nur die Bibel gegeben, es heißt einmal in der Bibel, er hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und deswegen wissen wir auch sehr genau, dass das, was jetzt hier auf dieser Welt veranstaltet wird, nicht das Ende ist und nicht das, was sich Gott vorgestellt hat, aber dass wir als seine Kinder schon jetzt in seinem Reich leben können, in einem Teil der Ewigkeit. Weil wir das Morgen sehen, müssen wir jetzt aufbrechen. Auf welche Reise möchte ich euch also heute mitnehmen? Es wird bestimmt nicht so lange dauern, wie diese Schildkröte gebraucht hat, so groß zu werden. Aber ich möchte heute mit euch über drei Dinge sprechen und eben dann drei Antworten geben auf die Frage, warum du jetzt oder warum es drei Gründe gibt, jetzt mit Jesus Vollgas zu geben. Es soll einmal um das Schöpferherz gehen. Um Gottes Herz, um das Schöpferherz. Im zweiten Teil um den Schöpferschmerz. Warum schmerzt es den Schöpfer? Warum schmerzt es Gott? Vielleicht, weil wir nicht ganz in seinem Herzen leben. Und dann noch die Frage beantworten, ob diese Vision, die Gott uns gegeben hat, ein Schöpferscherz ist oder nicht. Wir haben ja für diese Predigtreihe durch den Dave, ich weiß nicht, ob das vorher geplant war, in einer gewissen Weise eine Erzählung aus dem Alten Testament gewählt, die wir finden im 2. Mose. Daraus hatte der Dave gepredigt. Und ich habe auch eine passende Bibelstelle gesucht und genau nach dem Text, also nach dem goldenen Kalb, worüber Dave gepredigt hat, schließt sich eine spannende Stelle an, aber die habe ich nicht gewählt, sondern ich habe praktisch im 5. Buch Mose, wo vieles auch nochmal wiederholt wird oder nacherzählt wird, die Stelle, die direkt daran anschließt, mehr oder weniger genommen. Und die möchte ich eben lesen und dann anhand dieser Stelle euch darlegen, was das Schöpferherz ist, was der Schöpferschmerz ist und ob das wirklich ein Scherz ist. 5. Mose 9, die Verse 1 bis 6. Höre, Israel, du gehst heute über den Jordan, um hineinzuziehen, das Land von Nationen in Besitz zu nehmen. Vielleicht ist die Übersetzung hier ein bisschen anders, weil ich musste wegen Copyright eine ältere Übersetzung nehmen. Deswegen, ich habe eine modernere, also seid nicht verwirrt. Höre Israel, du gehst heute über den Jordan, um hineinzuziehen, das Land von Nationen in Besitz zu nehmen, die größer und stärker sind als du. Städte groß und bis an den Himmel befestigt. Ein großes und hochgewachsenes Volk, die Söhne der Enakiter, die du kennst und von denen du gehört hast. Wer kann vor den Söhnen Enak bestehen? So erkenne denn heute, dass der Herr, dein Gott, es ist, der vor dir her hinübergeht als ein verzehrendes Feuer. Er selbst wird sie vernichten und er selbst wird sie vor dir demütigen. Und du wirst sie vertreiben und sie schnell umkommen lassen, so wie der Herr zu dir geredet hat. Wenn der Herr, dein Gott, sie vor dir hinausstößt, sprich nicht in deinem Herzen, wegen meiner Gerechtigkeit hat der Herr mich hierher gebracht, um dieses Land in Besitz zu nehmen. Denn wegen der Gottlosigkeit dieser Nationen wird der Herr sie vor dir vertreiben. Nicht wegen deiner Gerechtigkeit und der Aufrichtigkeit deines Herzens kommst du hinein, um ihr Land in Besitz zu nehmen, sondern wegen der Gottlosigkeit dieser Nationen vertreibt der Herr, dein Gott, Sieh vor dir und damit er das Wort aufrechterhalte, das der Herr deinen Vätern, Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. So erkenne denn, dass nicht wegen deiner Gerechtigkeit der Herr, dein Gott, dir dieses gute Land gibt, es in Besitz zu nehmen, denn ein halsstarriges Volk bist du. Und später sehen wir eben noch, dass hier noch diese Stelle in Vers 16 erwähnt wird, wo es um das gegossene Kalb geht. Wir lesen hier am Anfang in Vers 1, höre Israel, du gehst heute über den Jordan. Die Vision, in ein neues Land zu ziehen, die ist jetzt wohl Realität in einer gewissen Weise. Aber da ist zwischendrin noch was passiert, damit ihr diese Einordnung einfach mithabt. Zwischendrin ist eine neue Generation aufgewachsen, denn die Leute, die damals dieses goldene Kalb gemacht haben, die können nicht in das verheißene Land ziehen, aber ihre Söhne. Und die sind jetzt wohl kurz davor, in dieses verheißene Land zu ziehen. Und Gott spricht zu ihnen. Das ist die Situation. Wir sehen also im ersten Vers, dass Gott eine Vision für sein Volk hat. Und wenn wir das uns insgesamt anschauen, dann sehen wir in der Bibel, dass Gott ganz oft schon über die Vision für sein Volk und für seine Leute gesprochen hat. Dem Abraham hat er davon erzählt, dass er einer sein wird, der andere segnet und eine große Nation wird. Und schon weit vorher, ganz am Anfang der Bibel, gibt es eine Vision darüber, dass das Böse besiegt wird. Und jetzt sind wir im Volk Gottes. Das Volk Gottes ist in Ägypten groß geworden, musste durch die Wüste ziehen und sie sind praktisch an diesem Teil angelangt, ihrer Vision, in das sie jetzt hineingehen können, ihr verheißenes Land, auf das sie gewartet haben, nachdem sie sich gesehnt haben. Und ich möchte jetzt im ersten Teil genau darauf eingehen, auf das Schöpferherz, nämlich dass Gottes Herz ist, dass er eine gute Zukunft für dich hat. Das Schöpferherz von der Natur der Vision. In 2. Mose 33, Vers 7, das ist genau die Stelle, wo es um das goldene Kalb geht. Da passiert was sehr Interessantes. Da nimmt Mose das Zelt der Begegnung und trägt es außerhalb des Lagers. Deswegen habe ich hier ein Zelt gewählt, weil das Zelt ein sehr, sehr spannendes Bild ist, an dem ich heute meinen Gedanken über was ist Gottes Vision für uns und für dich festmachen will. Und wir finden es eben schon an dieser Stelle, wo Mose das Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers trägt. Er trägt es außerhalb des Lagers und das ist übrigens der Ort, an dem Josua vorbereitet wird. Er wartet nämlich immer vor diesem Zelt und begegnet Gott und Mose, wenn sie dort Gemeinschaft haben. Und dieses Bild ist ein sehr spannendes, denn wir finden ein ähnliches später in Offenbarung 21. Lasst mich euch das vorlesen. Das ist Gottes Vision für uns. Offenbarung 21, ab Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Nationen sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das Zelt soll also nicht nur Pfadfinderwünsche und Gedanken bei euch wecken, wie das vielleicht einige von euch haben, weil sie bei den Rangers sind, sondern es soll dich darauf hinweisen. Und wenn ihr vielleicht auch mal, ohne bei den Pfadfindern zu sein, zelten wart, dann wisst ihr, was das für eine Situation ist, wenn man so zusammen ist. Durch die Zelte, das sind ja keine Hausmauern, da entsteht eine Gemeinschaft. Und ich denke, das ist auch Ausdruck von dem, was Gott sich wünscht. Ja? Er möchte unter uns sein und in dieser Stelle, in Offenbarung wird es so wunderbar klar, Gott hat eine Vision für dich und für uns und an dieser Stelle sind wir noch nicht. Aber das ist das, was uns motiviert, was uns schon jetzt eigentlich in dieser Vision leben lässt. Und wisst ihr, das ist was ganz, ganz Spannendes, was ganz Interessantes, was auch zu der Natur der Vision gehört. Gott hat uns ja in seinem Ebenbild gemacht. Und wie ihr das vorhin bei dem Bild gesehen habt, bei dieser Zusammenfassung, vielleicht ist euch das aufgefallen, der kleine Junge, der hatte diese Wolke in seinem Herzen, der gerannt ist. Der hat sich auf den Weg gemacht. Ich hatte das als Bild für Antons Predigt genommen. Und du kannst heute in dieser Vision Gottes schon leben, weil Jesus hat das Reich Gottes auf diese Erde gebracht. Wenn du ihm heute nachfolgst, dann lebst du in einer gewissen Weise in der Ewigkeit. Und wisst ihr, dieses Spannende an der Vision ist, dieses Unglaubliche ist, dass sie hier schon wahr wird, auf dieser Erde. Und wenn du eine Vorstellung von deiner Zukunft hast, dann hast du die Möglichkeit, darauf hinzuarbeiten. Das ist doch genial. Du hast in einer gewissen Weise eine schöpferische Kraft in dir, von Gott geschenkt, weil du kannst eine Vorstellung der Zukunft haben und darauf hinzuarbeiten. Und dadurch wird sie Realität. Und das macht Gott auf dieser Welt, wenn du ihm nachfolgst. Ist es nicht wunderbar, dass du heute in dieser Vision leben kannst und dass sie aber noch viel besser und viel größer wird? Und eine Sache, die mir auch noch sehr wichtig ist, an dieser Stelle zu sagen, ich glaube, wir haben manchmal eine Tendenz, uns mit der Ewigkeit auseinanderzusetzen oder mit dem Tod und dann so zu denken, dass diese Ewigkeit mit Gott, dass das eher wie so ein Geistzustand sein wird. Das ist aber eher etwas, was fernöstliche Religionen predigen. Wir haben die Hoffnung einer Wiederauferstehung. Wir haben nicht die Hoffnung einer komischen, herumwabernden Weltseele. Wir haben die Hoffnung eines realen Gottes, der mit uns zeltet, leibhaftig. Das ist die Auferstehung, das ist unsere Vision, unsere Hoffnung. Ich möchte weitergehen und das erste Warum, warum du jetzt Jesus nachfolgen sollst, ist, weil er eine geniale Vision für dich hat. Der zweite Grund ist der Schöpferschmerz von unserer Vision und den Kosten. Ist dir bewusst, dass Gott seinen Sohn dafür gegeben hat? Jesus hat seinen Sohn dafür gegeben und ist mit den Händen praktisch direkt in diesen Dreck der Welt reingegangen, wie dieser Töpfer, der hat sich da richtig reingelassen, weil er dich liebt. Und das ist ihm ein Schmerz. Und das lesen wir auch hier im Vers, in 5. Mose Vers 9, unserer Bibelstelle. Da heißt es nämlich, einmal, denn ein halsstarriges Volk bist du. Das kann Gott wütend sagen. Und ich glaube, wir denken oft, dass Gott wütend sagt. Und ein halsstarriges Volk bist du. Aber es kann auch sehr gut sein, dass Gott es weinend sagt und sagt, und ein halsstarriges Volk bist du. Das ist der Schöpferschmerz. Gott sieht diesen Unterschied. Gott sieht, wo du stehst und sieht, wo es hingehen soll. Und zwischendrin ist Spannung. Und die gibt er mit Absicht, damit du dorthin kommst, was seine Vision für dich ist. Und das hat mit viel Schmerz zu tun. Er hat sich wirklich ganz praktisch die Hände dreckig gemacht und ist auf diese Welt gekommen. Und das größte Problem, und da hat der David ja schon in der Predigtreihe darüber gesprochen, ist, dass wir, obwohl wir meinen, Gott nachzufolgen, uns manchmal von ihm wegbewegen. Wie mit dem goldenen Kalb. Weil wir nämlich auf einmal sagen, das ist mein Gott. Das ist mein Jesus. Aber in Wirklichkeit kontrollieren wir ihn, ja? Wie dieses Kalb, das man kontrollieren konnte. Das schmerzt Gott unheimlich. Und wir müssen immer wieder uns überlegen, wo unser christliches Leben vielleicht etwas ist, das eigentlich Gott schmerzt, weil es gar nicht mehr um ihn geht, sondern weil wir ihn eigentlich gebrauchen für uns selber, für unsere eigenen Wünsche und Ziele. Wir kommen zum dritten Punkt, warum du alles für Jesus einsetzen solltest. Und es ist die Frage, ob das Ganze ein Schöpferscherz ist. Von Jesu Wiederkunft. Ist diese Vision, ist die Tatsache, dass Jesus wiederkommt, das ist jetzt schon ein Widerspruch im Satz, ein Scherz? Und ich habe ein Fragezeichen dahinter gemacht und ein X. Nein, das ist kein Scherz. Jesus kommt wieder und wir sehen auch in der Vision in 5. Mose 9, wie das vor sich geht. In Vers 3 lesen wir: So erkenne denn heute, dass der Herr dein Gott es ist, der vor dir her hinübergeht als ein verzehrendes Feuer. Er selbst wird sie vernichten und er selbst wird sie vor dir demütigen. Die Vorstellung der Welt ist, dass wir unsere Probleme selber lösen. Der Kern dieses Götzendienstes ist, wir lösen die Probleme selber. Der Kern des Humanismus, wir schaffen das selber, ohne Gott. Und die klare Botschaft an dich ist, die Vision ohne Gott wird ziemlich schief gehen. Und nur die Vision mit Gott wird ziemlich gut sein. Das habe ich vorhin in Offenbarung vorgelesen. Und es geht darum, dass nicht du derjenige bist, der das verbringen wird, sondern es ist allein Gott. Allein Gott, wie er hier den Israeliten vorangeht und sagt, ich werde das machen. Erinnert euch an die Mauern von Jericho. Es ist Gottes Wirken und sein Wirken allein. Jesus kommt bald. Jesus kommt wieder. Ich möchte euch 4 ganz kurze Gründe nennen, was es denn heißt, dass Jesus bald kommt. Weil es gibt ja Leute, die dann irgendwie im Internet auch so verbreiten, dass es jetzt morgen oder übermorgen passiert, weil so und so und da 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 und dann nehmen sie irgendwelche Bibelstellen und kombinieren die. Ich habe im Studium seinerzeit auch mal gelernt, wie man Verschwörungstheorien perfekt zusammenbauen kann. Das ist gar nicht so schwer. Aber ich möchte euch kurz 4 Sachen nennen, warum es ganz, ganz wichtig ist, ernst zu nehmen, dass Jesus wiederkommt und sehr bald. Ich habe das leider auf Englisch aufgeschrieben, deswegen muss ich das jetzt kurz übersetzen. Einmal eine Art, wie Jesus sofort oder sehr bald wiederkommt, das ist seine errettende Art, wiederzukommen. Es kann sein, dass Jesus jetzt zu dir in dein Herz kommt und du errettet wirst, weil du erkennst, ich bin Sünder, ich brauche Gott. Ich möchte mit Jesus Gemeinschaft haben. Das würde heißen, dass Jesus jetzt kommt. Und wenn du an dieser Stelle bist, dann lade Jesus ein. Es geht nicht um irgendeine Lehre, es geht nicht um eine Religion, es geht um eine Beziehung mit Jesus. Es gibt eine andere Art des Kommens, das ist sozusagen apokalyptisch und es ist auch ein Gericht. Und das ist eine Realität und darüber können wir zeitmäßig nichts sagen. Aber Jesus wird auf diese Erde kommen, leibhaftig, wieder, zum zweiten Mal. Ich weiß nicht, wann es ist, aber es steht uns kurz bevor. Weil wenn wir wissen, dass die Leute vor 2000 Jahren gesagt haben, es passiert bald und jetzt ist 2000 Jahre später, dann sind wir schon näher dran. Aber ich weiß nicht, bei Gott ist Zeit keine Frage. Für Gott ist sein Wiederkommen schon jetzt, weil bei ihm gibt es keine Zeit. Also machen wir uns bereit, wir wissen es nicht. Es gibt auch ein sozusagen dieses Kommen ist auch gleich, eben wie ich es gerade schon gesagt habe, weil es bei Jesus keine Zeit gibt. Wir erleben diese Zeit, aber Gott existiert in Ewigkeit immer. Er ist nicht eingeschränkt von diesen Dingen. Und das ultimativ individuelle Kommen Jesu, das ist einfach dein Tod. Du wirst irgendwann sterben, vielleicht in 5, vielleicht in 2 Jahren, vielleicht übermorgen. Wir wissen es nicht. Das ist auch Jesu Kommen. Also ein Grund, jetzt Jesus nachzufolgen, bevor es zu spät ist, ist, dass er bald, sehr bald wiederkommt. Und ein Gedanke, der mich in der letzten Zeit und in den letzten Tagen sehr beschäftigt hat, den möchte ich noch kurz skizzenhaft an euch weitergeben, was, glaube ich, schon ein Zeichen dafür ist, dass wir uns in einer sehr spannenden Zeit befinden. Eine bekannte Videoplattform hat mittlerweile Regeln eingeführt, die es verbieten, bestimmte Videos zum Beispiel über das Evangelium, über Jesus, für unter 18-Jährige abzuspielen. Die haben jetzt, ich hatte gestern ein Video auf dieser Plattform eben gesucht und dann musste ich mein Alter angeben. Und es war eine relativ simple, einfache, sehr unideologische, theologische Botschaft und sie war gesperrt für unter 18-Jährige. Und das hat mir zu denken gegeben. Und deswegen sind wir bereit, nicht in Angst, denn unser Herr ist kein Herr der Angst, aber wir müssen auch die Zeichen der Zeit beachten. So. Ich möchte kurz zusammenfassen. Deine teure, echte Vision, darum ging es heute. Gott hat eine Vision für dich, die hat er teuer erkauft und es ist keine irgendwas Vision, es ist eine echte Vision. Gott hat eine, das war der Punkt 3, eine unmittelbar wahre, sein Wiederkommen. 1, das war die geniale Vision für dich. Jetzt muss ich kurz hier rüber, ich habe es hier auch. Die ihn, das sind die Kosten, das Leben seines Sohnes kostete. Setze jetzt alles auf Jesus, weil Gott dich dafür schuf, alles dafür tut und wiederkommt. Die früheren Christen haben dazu gesagt, Maranatha, Jesus kommt wieder. Und mit diesem Maranatha möchte ich euch in den heutigen Sonntag entlassen und wünsche euch noch einen sehr guten Tag.